Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Reinhard Baumgarten.
Fındıklı, eine Kleinstadt an der Schwarzmeerküste im Nordosten der Türkei, unweit der Grenze zu Georgien. Rund 16.000 Menschen leben hier in Fındıklı. Viele gehören zur Volksgruppe der Lasen. Die Lasen gelten in der Türkei als traditionsbewusst, heimatverbunden und auch als ein bisschen stur. Das Land der Lasen und der gesamte Nordosten der Türkei sind von atemberaubender Schönheit. Berge, die auf 3.900 Meter ansteigen. Dichte Mischwälder mit unvergleichlicher Flora und Fauna. Mit tief eingeschnittenen Tälern, reißenden Flüssen und Bächen. Der Nordosten der Türkei ist die wasserreichste Region des Landes. Über 2.000 Millimeter Regen pro Jahr fallen hier. Mit unbändiger Kraft schießt das Wasser durch hunderte von Tälern hinunter zum Schwarzen Meer.
Temel vasıflarının yanında şu anda ben derenin sesini duyuyorum, dinleniyorum.
Senije Özkaya ist Anfang 30. Sie lebt im Haus ihrer Eltern. 6 Kühe, 30 Hühner, Haselnusssträucher, kleine Teeplantagen sowie ein Obst- und Gemüsegarten sind ihre Einkommensquellen. Dank des üppigen Regens, der gemäßigten Temperaturen, des fruchtbaren Bodens und des Baches gedeiht alles prächtig, sagt Senije. Für Senije ist der Bach unterhalb ihres Hauses mehr als nur ein fließendes Gewässer. Das Rauschen des Baches ist für sie Musik, sein Klang eine Therapie.
Her yerin doğası kendine has güzeldir.
Überall ist die Natur schön, auf ihre eigene, besondere Art. Aber die Natur am Schwarzen Meer, wie soll ich sagen, ist noch einmal anders, so reich an Wasser. Und das heißt, der östliche Schwarzmeerraum könnte eines Tages der letzte Ort zum Überleben sein.
Senijes Welt ist in Gefahr. Flüsse und Bäche sollen von Betonmauern eingefasst. Ihr Bett soll begradigt werden. Das Wasser der Schwarzmeerregion soll künftig zur Energiegewinnung herangezogen werden. Das Land müsse die gewaltige Kraft des Wassers für die Stromerzeugung nutzen, fordert die Regierung in Ankara. Die Türkei war in den vergangenen Jahren nach China die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft der G20-Staaten. 6-9% betrug das jährliche Wachstum. Der Energiebedarf des Landes ist gewaltig und er wird immer größer. Deshalb sollen in den kommenden 10 Jahren bis zu 4.000 kleine und mittlere Wasserkraftwerke in der Schwarzmeerregion entstehen. Dank der Energiegewinnung am Schwarzen Meer, schwärmt Haydar Kocaker, langjähriger Chef der staatlichen Wasserwerke, winke der Türkei eine lichte Zukunft. Den betroffenen Menschen in den Tälern stellt er eine schöne neue Welt in Aussicht.
Stellen Sie sich einen Bach mit 20 Kraftwerken vor. Das bedeutet 20 Regulatoren. 20 Regulatoren bedeuten 20 kleine Stauseen. Die Gebiete um diese Stauseen werden zu Erholungsgebieten erklärt und entsprechend verschönert. Das Wasser geht in Röhren durchs Gebirge, kommt irgendwo wieder heraus, dort entsteht dann ein See. Und so entstehen dann viele kleine Seen in den Tälern. Um diese Seen herum würde man Bäume pflanzen, Sitzbänke hinstellen, also eine schöne Gegend gestalten. Menschen haben anfangs immer etwas gegen Veränderungen. Das verstehe ich. Aber nehmen wir einmal an, man würde diese Menschen woanders ansiedeln und nachdem alles fertig ist, wieder zurückbringen. Sie würden mit Sicherheit sagen, oh, ist das aber toll geworden.
Ein Albtraum in Beton. So sehen viele Bewohner der betroffenen Täler die Pläne zum Bau der Wasserkraftwerke. Eine Apokalypse aus Röhren, Tunneln, eingezwängten Bächen, monströsen Steinbrüchen, Umspannwerken und Wäldern aus Strommasten auf engstem Raum.
Yani enerjiye muhakkak ülkenin ihtiyacı vardır ama bu enerji çok daha değişik şekillerde, çok daha değişik kaynaklarda.
Azim Kutlu Ata lebt in Fındıklı und ist studierter Bergbauingenieur. Der 47-Jährige ist entschieden gegen Wasserkraftwerke in der Schwarzmeerregion. Das Land, räumt er ein, brauche Energie, aber die könne auf unterschiedliche Weise gewonnen werden.
Als Ingenieur möchte ich mich hier nicht gegen die Steigerung der Energiegewinnung aussprechen. In der Türkei funktioniert es aber oftmals so, dass wir erst die Umwelt zerstören und dann mehr Geld in die Regenerierung stecken, als das entsprechende Projekt an Gewinn einbringt. Und es wird am Ende nie so, wie das Original war. Dieses Gebiet hier aber ist noch so unberührt. Das müssen wir schützen.
Bis zum Jahr 2023, pünktlich zum 100. Geburtstag der Republik, möchte die Türkei zu den 10 größten Industrienationen der Welt gehören. Dafür, unterstreicht Haydar Kutschaker, bedürfe es harter Anstrengungen.
Wenn man Entwicklung und Aufschwung will, wenn man das Land voranbringen und mit anderen Ländern in einen Wettbewerb treten und einen Platz unter den führenden Nationen dieser Welt einnehmen möchte, dann muss man sich bemühen. Man muss sich entwickeln, aber das geht nicht mit Worten. Es geht nicht, indem ich sage, nö, wir wollen das nicht. Alles hat seinen Preis. Wenn man nö sagt, wenn man ein Steinzeitleben will, dann gibt es natürlich nicht viel hinzuzufügen. Aber dann muss man auch darauf verzichten, eine Stellung unter den Staaten dieser Welt einzunehmen.
Yer alma şansınız olamaz.
Turizme evet, HES'lere hayır.
Turizme evet, HES'lere hayır.
Ja zum Tourismus, nein zu den Wasserkraftwerken, rufen Demonstranten in einem Tal nahe der Provinzhauptstadt Riese. Vielerorts vom jetzig Widerstand. Die junge Bäuerin Senije kämpft mit an vorderster Front.
Biz HES'lere yahut da enerjiye karşı değiliz.
Wir sind nicht gegen Wasserkraftwerke oder Energiegewinnung an sich. Wir sind gegen den Schaden, den sie anrichten. Und wir sind gegen unnötige Projekte. Wir haben viele große Staudämme und erzeugen einen Stromüberschuss, denn schließlich verkaufen wir ja Strom ins Ausland. Warum soll ich zulassen, dass mir meine paradiesische Natur hier zerstört wird? Das ist der Grund unserer Haltung. Wir leben hier. Wir atmen die hiesige Luft und leben im Einklang mit der Natur. Wir trinken das Wasser der Bäche und essen, was uns die Natur hier schenkt. Wir bauen Tee an, der nur hier wächst. Wir sind keine Schildkröten oder Schnecken, die ihr Haus auf dem Rücken tragen und zur Not umsiedeln können. Niemand möchte von hier weg.
Viele Menschen in der Nordost-Türkei leben vom Teeanbau. Das Klima ist dafür aufgrund ergiebiger Niederschläge und konstant hoher Luftfeuchtigkeit ideal. Die Menschen fürchten, dass ihnen durch die zu erwartenden gewaltigen Zerstörungen in den betroffenen Tälern die Lebensgrundlage entzogen und dass sich das regionale Klima verändern wird. Der Bergbauingenieur Azim Kutluata über die Folgen des massiven Ausbaus von Wasserkraftwerken in der Schwarzmeerregion.
Es gibt im Wesentlichen zwei unterschiedliche Arten von Wasserkraftwerken. Zum einen die Staudammkraftwerke, wie zum Beispiel Karakaya, Atatürk oder Keban. Hinter einem Damm bildet sich ein See, dessen Wasserspiegel steigt. An der Staudammwand entsteht Druck. Das Wasser wird abgelassen und setzt Turbinen in Gang. Dadurch wird Strom erzeugt. Seit einigen Jahren gibt es einen neuen Trend, vor allem am Schwarzen Meer und in einigen Teilen Ostanatoliens. Das Wasser von Bächen und kleinen Flüssen wird abgefangen und in Rohre geleitet. An einer bestimmten Stelle im Gebirge, wo der Höhenunterschied günstig ist, schießt das Wasser dann abwärts und mit hohem Druck durch die Rohre. Hier wird das Flusswasser in Rohre umgeleitet und das Flussbett weiter unten bis zur Mündung trocknet aus. Nur 10% des Wassers sollen weiterfließen und das Flussbett mit Wasser versorgen. Jeder weiß, dass 10% niemals ausreichen. Das hier ist ein komplexes Ökosystem. Vieles hängt vom Wasser ab, aber auch von dessen Menge. Die Natur bleibt mehr oder weniger im Gleichgewicht, mit dem Gras und den Pflanzen am Bachufer, der hiesigen Luftfeuchtigkeit etc. Ein Eingriff in dieses ausgeglichene Ökosystem würde zweifellos negative Folgen haben. Wenn man in diesem Gebirge, in dem es ganz viele enge Schluchten, steile Hänge und so weiter gibt, Tunnel gräbt, dann muss man sich auch klar darüber sein, dass der Abtransport dieses teils sehr felsigen Gerölls sehr problematisch sein wird. Ich spreche von Hunderten, von Tausenden Kubikmetern. Wohin mit dem Aushub? Dafür müssen Dutzende riesige Laster anfahren, für die man erstmal Straßen bauen muss, wegen denen dann hier viel abgeholzt wird. Es drohen Erdrutsche. Kurz, der Schaden für die Umwelt wäre immens.
Viertausend Wasserkraftwerke sollen nahe der Schwarzmeerküste entstehen. Hunderte von Flüssen und Bächen sind betroffen. Mehr als 1600 Lizenzen sind bislang vergeben worden. An knapp 240 Projekten wird bereits gearbeitet. Regenerative Energiegewinnung nennen das die Befürworter. Es mag verlockend klingen. Sauberer Strom ohne Klimagase, ohne CO2-Ausstoß, ohne radioaktiv strahlenden Abfall. Wasserkraft, ein Segen für die Umwelt? Die Dokumentarfilmerin Arzu Rüyal Köksal beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Wasserkraft am Schwarzen Meer.
The main conflict in here is that hydroelectric power plants in the world are known as green energy.
Der Hauptkonflikt besteht darin, dass Wasserkraftwerke weltweit als grüne Energie angesehen werden. Wir glauben nicht mehr daran. Es mag welche geben, bei denen die Natur intakt bleibt, aber in unserem Fall nicht, wo an die 20 Kraftwerke an einem kleinen Fluss gebaut werden. Dazu wird dann noch das Wasser in unterirdische Betonröhren geleitet und verschwindet. Die Landschaft wird der Feuchtigkeit beraubt.
Widerstand gegen den massiven Ausbau von Wasserkraftwerken ist, nach Auffassung von Arzu Rüyal Köksal, die Pflicht aller betroffenen Bürger. Die Filmemacherin betont, Artikel 56 der geltenden Verfassung schreibe jedem türkischen Staatsbürger den Schutz seiner Umwelt vor. Dieser Verfassungsauslegung möchte sich der Dachverband der Wasserkraftunternehmen natürlich nicht anschließen. Der Ausbau der Wasserkraft stärke die Türkei und mache sie von Öl- und Gaseinkäufen in Russland, im Iran, in Aserbaidschan und in den arabischen Ländern unabhängiger, so das Credo. Die gewaltigen Investitionen erfolgen dabei aber nicht aus rein patriotischen Zielen.
They make the contracts for 49 years.
Sie schließen Verträge über 49 Jahre. Nach 5 Jahren haben sie ihre Investitionen raus. Sie machen also über 44 Jahre Gewinn. Insofern ist das auch profitabel.
Fahrettin Arman ist der Verbandsvorsitzende der Wasserkraftunternehmen in der Türkei. Er glaubt fest an seine Sache. Deshalb hat er auch ein erkleckliches Sümmchen in konkrete Projekte gesteckt.
Nicht alle, die dort investieren, sind Mitglieder unseres Dachverbandes. In der Türkei gibt es viele Leute und Unternehmen, die in das Geschäft einsteigen. Selbst Ärzte, Änderungsschneidereien oder Goldschmiede investieren in Wasserkraft. Jeder will sich eine Scheibe vom Kuchen abschneiden. Das ist schließlich ein Markt. Wir wollen ja nicht den Fluss der Marktwirtschaft aufhalten.
We have 60 trials so far.
Bis jetzt gab es 60 Prozesse. 59 sind zugunsten der Dörfler ausgegangen. Einer ist anhängig. Natürlich gewinnen sie. Atatürk oder Gott oder wem auch immer sei Dank. Das alles steht auf den Füßen einer Verfassung. Das ist Demokratie.
Gegen mein Projekt läuft ein Verfahren. Die Justiz wird entscheiden. Momentan ist es in Revision. Gebe ich deswegen auf? Nein, auf keinen Fall. Ich bin von der Notwendigkeit dieser Wasserkraftwerke überzeugt. Wegen ein paar Halunken dort werde ich nicht aufgeben. Es geht mir auch gar nicht mehr um meine Investition. Es geht mir darum, die Richtigkeit dieses Vorhabens zu beweisen. Diese Projekte müssen verwirklicht werden.
Viele Bewohner der Schwarzmeerregion sehen das ganz anders. 18% der in der Türkei erzeugten Energie gingen aufgrund mangelhafter Stromleitungen verloren, sagen sie. Energiesparen sei für viele Menschen in der Türkei ein unbekanntes Wort. Sie stemmen sich gegen die neoliberale Wachstum koste es, was es wolle Politik der regierenden islamisch-konservativen AK-Partei. Er komme aus der Bewegung der islamistischen Wohlfahrtspartei von Necmettin Erbakan, sagt der Kraftwerksgegner Kasim Delal. Auch Ministerpräsident Erdogan sei über diese politische Schiene gekommen.
Erdogan singt gern das Lied und gemeinsam gingen wir den Weg. Ich war einer der Gefolgsleute auf diesem Weg. Auch ein Ministerpräsident kann sich irren. Er glaubt, er hat hier etwas sehr Modernes, Gutes eingeleitet. Aber der Ministerpräsident hat nicht Zugang zu allem, was um ihn herum geschieht. Er kriegt manches nicht mit. Dieses Pack, diese Firmen, die schießen sich doch ins eigene Bein. Die bereiten den Weltuntergang vor.
Kasim Delal lebt in einem kleinen Dorf in der Nähe der Provinzhauptstadt Rize. Aus Rize stammte einst der Vater von Regierungschef Erdogan, der auszog, sein Glück in Istanbul zu suchen. In Rize wird Recep Tayyip Erdogan verehrt wie sonst nirgends. Die Politik der AKP, die er entscheidend prägt, wird nicht in Frage gestellt. Auch deshalb, glaubt Kasim Delal, wird er in seinem Kampf um das Tal von seinen Nachbarn allein gelassen.
Was mir wehtut, ist, wie teilnahmslos die Menschen hier in der Gegend sind. Null Interesse daran, was um sie herum passiert. Dabei ist dieses Wasser hier überlebenswichtig für alle Bürger der Gegend. Aber die Menschen sind total verdrossen. Unter 1000 Bewohnern finden sich vielleicht 3, die den Mund aufmachen.
Kasim Delal lebt von einer bescheidenen Rente, dem Verkauf von Haselnüssen und geernteten Teeblättern. In der Protesthochburg Findikle sind Wasserkraftgegner in der Mehrheit. Kasim Delal aber kämpft in seinem Tal fast allein.
Du siehst doch die große Tanne dort drüben an der Straße. Dort ist der Eingang zum Bergtunnel. Sie werden das Wasser aus den Bächen hier nehmen und in diesen Tunnel leiten. 13,5 Kilometer durch den Berg. Stell dir das vor. Das Wasser, das hier fließt, soll gänzlich von der Natur abgeschnitten und in Rohre eingesperrt werden und damit allen Kontakt zur Natur und zur Luft verlieren.
Die Kraftwerksgegner fürchten nicht nur um ihre weitgehend intakte Umwelt. Sie wollen verhindern, dass ihnen das Wasser ihrer Bäche und Flüsse auf Dauer weggenommen wird. Wasser, so argumentieren sie, werde schon in absehbarer Zukunft ein knapper Rohstoff sein, der teuer gehandelt werde.
Wasser ist keine Ware, die man verkaufen kann. Wasser darf nicht verkauft werden. Wasser ist etwas Universelles, es gehört allen Menschen. Schau dir dieses schöne Tal hier an. Ein Mensch, der die Gabe besitzt, zu sehen, der kann auch verstehen. Das Grün, das Kraut, das Obst, das Wasser, das Paradies. In den Heiligen Schriften wird genauso und nicht anders das Paradies beschrieben. An so vielen Stellen im Koran, in 36 der 114 Suren, wird Wasser gepriesen. Wo immer vom Paradies die Rede ist, ist auch vom Wasser die Rede. In Gottes Namen warum? Weil es ein so unbeschreiblich wichtiges Element ist.
Die Kraftwerksbauer erwerben die Wasserrechte für 49 Jahre. Ein halbes Jahrhundert lang haben die Bewohner der betroffenen Täler dann kaum noch Zugriff auf das Lebenselixier. Sie müssen sich mit 10% der ursprünglichen Wassermenge begnügen. Um die Wasserrechte zu bekommen, erklärt die Filmemacherin Arzu Rüya Köksal, nutzen die Kraftwerksbauer gewachsene Traditionen in der Schwarzmeerregion aus.
This land that they are cultivating for ages.
Dieses Land, das seit Urzeiten bebaut wird, hat keine eigentlichen Besitzer. Das wird durch mündliche Absprachen weitergegeben. Es gibt keine legalen Papiere. Der Dorfvorsteher war also derjenige, der entscheidet. Die haben all die Verabredungen mit den Gesellschaften getroffen und ihnen das Land verkauft, ohne den Leuten etwas davon zu sagen. Und dann haben sie ihnen nur wenig gegeben. Der Dorfvorsteher wurde dadurch reich.
Wer ein Projekt stoppen will, muss vor Gericht ziehen, muss Gutachten bezahlen, Anwaltskosten tragen. Ein Prozess, rechnet Kasim Delal vor, koste 6.000 bis 7.000 türkische Lira. Das sind umgerechnet 3.300 Euro. 2009 reichte der Kraftwerksgegner Klage bei Gericht ein.
Während des ersten Prozesses habe ich mir über die Kosten den Kopf zerbrochen. Ich habe ein Auto, aber das wollte ich nicht verkaufen. Ich brauche es, um mobil zu bleiben. Dann musste ich die Gutachter bezahlen. Ich hatte eine gesunde Kuh, aber ich traute mich gar nicht, meine Frau darauf anzusprechen. Willst du die Welt retten, hat sie mich immer gefragt. Als sie merkte, wie schlimm es um die Bäche und Täler steht, hat sie zugestimmt. Ich habe die Kuh also verkauft für 1500 Lira.
Das reichte nicht. Kasim Delal musste einen Kredit bei der Bank aufnehmen, den er heute noch abstottert.
Im Mai 2010 hat das Gericht den Bau gestoppt. Die Sache hatte aber einen Haken. Es gibt nämlich ein neues Gesetz, das besagt, wer weniger als 10 Megawatt Strom erzeugt, der braucht keinen Umweltverträglichkeitsbericht, kurz UVB. Die haben also angegeben, dass sie nur 9,75 Megawatt produzieren werden und behaupteten, sie benötigten demzufolge keinen UVB. Das Absurde ist, ob man nun 10 Megawatt erzeugt oder 20, spielt keine Rolle. Denn der Umweltschaden wird derselbe sein.
Der Widerstand gegen die Wasserkraftwerke beschränkt sich nicht mehr auf Gerichtssäle und enge Täler der Schwarzmeerregion. Die Kraftwerksgegner haben ihren Protest nach Westen getragen, vor allem in das 1300 Kilometer entfernte Istanbul. Tausende marschierten im Frühjahr 2010 durch den im asiatischen Teil der 15 Millionen Metropole gelegenen Stadtteil Kadıköy. In Istanbul ist der Energiehunger des Landes am größten. Hier sind die meisten Fabriken, die luxuriösesten Shopping-Malls, die aufwendigsten Wohnanlagen. Hier schlägt das wirtschaftliche Herz der aufstrebenden Türkei. Von hier kommt auch Meryem Demircan.
Ich verehre diese Ziegen, diese wundervolle Natur, diese Almhöhen. Ich habe Istanbul verlassen und mich für ein Leben auf der Alm entschieden. Deswegen sind weder meine Bäche, noch meine Flüsse, meine Felsen, meine Erde käuflich. Und ich bin auch nicht käuflich.
Meryem Demircan hat auf einer Alm in den Kaçka-Bergen in der Schwarzmeerregion ein neues Leben angefangen. Sie ist keine Aussteigerin, sie ist eine Umsteigerin.
Wenn dieses Wasser erst einmal verloren ist, dann erst wird sich das Volk an den Kopf greifen und sagen, was haben wir bloß getan? Wir wollen hier keine Wasserkraftwerke, auf keinen Fall. Die kommen hier nicht rein. Da sind wir fest entschlossen.
Wolfsrudel leben im Nordosten der Türkei und Bären. Imker produzieren einen einzigartigen Honig, den sie für 50 Euro das Kilo verkaufen. Maispflanzen werden 3,5 Meter hoch. Mineraldünger verwenden die Bauern nicht. Der fruchtbare Boden ist tiefgründig und enorm ertragreich. Wir leben in einem Paradies, sagen viele Bewohner der Täler. Die Bäuerin Senije Özkaya weiß, dass ihr Paradies ernsthaft bedroht ist. Wie viele andere in dem Ort Fındıklı ist sie nicht bereit, Kompromisse einzugehen.
Ob ein Kraftwerk, 2, 5 oder 10, wo immer ein Wasserkraftwerk gebaut wird, zerstört es die Natur und den Lebensraum. Deswegen wollen wir die hier nicht. Manchmal hören wir Stimmen in den Medien, die argumentieren, was denn schon dabei sei, wenn hier 1, 2 Kraftwerke entstünden. Nein, sagen wir. Ein einziges Kraftwerk reicht schon, um uns das Wasser zu klauen und die Natur zu zerstören.
Viele Bausünden sind während der 10-jährigen AKP-Regierung in der Schwarzmeerregion bereits begangen worden. Am schlimmsten ist die 4-spurige Autobahn. Über hunderte von Kilometern führt sie direkt an der Küste entlang und versperrt den Zugang zum Meer. Solche Fehler dürfen sich nicht wiederholen, mahnt der pensionierte Lehrer Hüseyin Atscha mit geballter Faust.
Die Leute von hier, die man Banditen, Gesindel und Vaterlandsverräter nennt, diese Leute hier, die ihren Wehrdienst leisten, um das Land zu schützen, die ihre Steuern zahlen zum Erhalt des Staates, diese Leute, die man verachtet, sie sind weder Banditen noch Gesindel oder Mitläufer. Sie sind die wahren Besitzer der Türkei. Die wirklichen Banditen, die wahren Separatisten, das eigentliche Gesindel, das sind diejenigen, die diese Projekte zulassen und die Unternehmen, die uns aus Profitgier die Natur zerstören wollen.
In Fındıklı, der Kleinstadt an der Schwarzmeerküste im Nordosten der Türkei, unweit der Grenze zu Georgien, funktioniert der Widerstand. Hier werden die Täler vielleicht verschont bleiben. Doch andernorts stehen schon Bagger im Bachbett, tragen Berge ab und heben Baugruben aus. Die Justiz mag noch auf der Seite der Gegner sein, doch die Gesetzgeber schreiben zielstrebig Gesetze zum Naturschutz um. Kraftwerksbauer geben ihren Firmen und Projekten neue Namen, um juristische Verwirrung zu stiften und ihr Werk voranzutreiben. Meryem Demircan weiß, dass sie einen ungleichen Kampf kämpft. Aufgeben wird sie deswegen aber nicht.
Ich verehre nicht das Geld. Ich verehre humane Menschen. Die suche ich. Ich appelliere an die Regierungsmitglieder, jeder soll anständig arbeiten, das Richtige tun und nicht vergessen, dass jeder Menschensohn am Ende hier landet, unter der Erde. Dort waltet Gottes Gericht.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.